ARD.
Der 26. April 1872 ist ein unvergesslicher Tag im Leben des Vittorio Monti. Mit seinen 4 Jahren ist er noch viel zu klein, um die Dramatik des Moments zu begreifen. Aber wenn die Eltern und Bekannten später davon erzählen, wird der Ausbruch des Vesuvs an diesem Tag von Mal zu Mal noch heftiger. Von dem 15 Kilometer entfernten Neapel aus sieht man die riesige Aschesäule, die sich über die Stadt beugt wie ein Geist, der aus einer überdimensionierten Flasche schießt. Der deutsche Fotograf Giorgio Sommer macht von hier aus die Bilder seines Lebens. Einmalige Dokumente jener Stunden, in denen die Montis und mit ihnen alle Neapolitaner den Atem anhalten. Wird es ein zweites Pompeji geben? Nein, für Neapel bleibt der Ausbruch ein verängstigendes Naturschauspiel. Aber in den folgenden Tagen und Wochen ist die Stadt voll mit Menschen, die aus den umliegenden Regionen des Feuermonsters geflüchtet sind. Dann endlich Entwarnung. Vittorio kann wieder seiner Leidenschaft nachgehen. Die bürgerliche Familie wohnt ganz in der Nähe des Hafens und Vittorio liebt es, mit seinen Ohren Gesang und Rhythmus der engen Gassen und des Hafens aufzusaugen. Die Stimmen von Neapel sind laut, das Stampfen der Karren auf den gepflasterten Wegen, das Klirren von Töpfen und Pfannen, der Rhythmus der kleinen Marktinseln mit ihren schreienden Händlern. All das schaukelt sich hoch zu einer Kulisse eines riesigen Freilufttheaters, in dem der Sommer fast immer gegenwärtig ist. Wäscheleinen hängen wie Girlanden zwischen den hohen, bröckelnden Hausfassaden. Die laute Symphonie der Geräusche wird einzig von Wäschestücken aller Art gedämpft, die wie Fahnen über den Gassen wehen. Vom Hafen und dem Golf von Neapel her zieht salzige Luft heran, vermischt sich mit Fischgeruch, Rauch, Pferdemist und Kaffee. Das ist Heimat. Vittorio verweilt am liebsten dort, wo er Musik hört. Und da braucht er gar nicht weit zu laufen. Überall wird gesungen, getanzt, gespielt. Vittorio Monti ist begabt. Der Geigenlehrer vermittelt ihn schon früh ans berühmte Konservatorium der Stadt. Neapel gilt seit vielen Jahrhunderten als Zentrum der Musik. Scarlatti, Pergolesi, Porpora, Leon Cavallo, um nur einige zu nennen, haben der Stadt einen beeindruckenden Ruf als Konservatorium Europas eingebracht. Wer hier studiert, darf sich, wie der Volksmund so schön sagt, vonschreiben. Aber Vittorio Monti bleibt auf dem Teppich, obwohl er einen hervorragenden Abschluss als Geiger und Komponist macht. Er vergisst nie, wo er herkommt. Aus einer der engen Gassen mit Blick auf den ständig rumorenden Vesuv. Und er weiß, dass Musik kein Luxus, sondern Volksgut ist. Daher ist es gar nicht verwunderlich, dass er neben den studierten Fähigkeiten auf der Violine auch als großer Virtuose des neapolitanischen Volksinstruments schlechthin gilt, der Mandoline. Später wird Vittorio Monti sogar ein Lehrbuch über die bauchige Volksdiva schreiben. Aber nun kommt die Zeit des Abschieds von der neapolitanischen Heimat. Paris ruft mit seinem gerade erst fertiggestellten Wunderwerk an Ingenieurskunst, dem Eiffelturm. Monti, mittlerweile 30 Jahre alt, erobert sich die Weltstadt, lässt den Aufzug des damals höchsten Turms der Welt Aufzug sein und nimmt die Treppen hoch bis zur obersten Laterne des Eiffelturms. Der Wind pfeift durch die aufregende Stahlkonstruktion. Die Dächer, Straßen und Plätze von Paris liegen ihm in symmetrisch geordneten Karrees zu Füßen. Hier also soll er ab kommender Woche als Dirigent vor dem Orchestre Lamoureux stehen. Mit dem berühmten Orchester arbeiten in diesen Jahren die größten Komponisten zusammen. Claude Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ravel. Vittorio Monti schmiedet Kontakte, führt Musik aller Art auf und macht sich selbst mehr und mehr einen Namen auch als Komponist. Violine und Mandoline lässt er aber keineswegs verstummen, im Gegenteil. An einem Frühlingsmorgen 1904 spielt er sich ein wenig in andere Welten hinein und reist auf seinen 4 Violinseiten nach Ungarn. Unmerklich und ohne jeden Vorsatz fängt der Bogen an, Csárdás zu tanzen. Monty kann seinen verlängerten Arm kaum bändigen. Ein ungarischer Csárdás, das ist eine Idee. Das Konzertpublikum in Paris, Wien und Berlin liebt diese ungarischen Exotismen. Brahms ungarische Tänze werden an allen Ecken gespielt. Franz Liszts ungarische Rhapsodien sind äußerst beliebt. Und der Csárdás, der ungarische Volks- und Dorftanz mit seinem langsamen Hinhalten am Anfang und dem darauffolgenden virtuosen Wirbeltanz, der reißt die Leute regelmäßig vom Hocker. Vittorio Monti schwebt genau solch ein Csárdás vor. Er stellt sich Notenpapier auf sein Pult und notiert diese traurige Melodie, die ihm gerade in den Sinn kommt. Er schreibt eine Klavierbegleitung dazu, die klingt wie jene ungarische Kastenzither, das Cimbalom. Die Violine lässt er schluchzen, als hätte sie den Schmerz für sich ganz allein gepachtet. Was erzählt dieses klagende Etwas da bloß? Es ist das, was aus der Seele überläuft, wenn ihre Emotionskammer nichts mehr fassen kann. Das kennt jeder, da leiden alle mit. Und daher ist der sogenannte Lashu beim Csárdás, der langsame Klageteil, so wichtig. Er baut eine ungeheure Spannung auf. Und diese Spannung will entladen sein durch den Frisch, den anschließenden wirbelnden Schnelltanz. Vittorio Monti bringt sich in Position, rückt die Geige noch etwas näher ans Kinn und probiert ein paar Mal, was er von ungarischen Sinti- und Roma-Kapellen in Paris des Öfteren schon gehört hat. Virtuoses durch die Decke gehen. Mit ein paar kurzen Tönen nimmt er Anlauf, dann lässt er den Bogen tanzen. Das Klavier, das er in seinem Inneren dazu hört, mimt den Kontrabass. Und Monty merkt, dass sich hier ein kleiner Ohrwurm festsetzt. Diese Kombination aus feurig-virtuoser Leidenschaft und plötzlich unvermittelter Klageemotion ist genau das, was in ungarischen Gasthäusern, aber mittlerweile auch in Konzertsälen der Großstädte der Renner ist. Das ist auch gar nicht so weit entfernt von Montis neapolitanisch-südlichem Gemüt. Hastig notiert er die Punkte mit leicht schrägen Notenhälsen. So geht das Schreiben schneller. Die Ideen wollen raus. Der elegant gekleidete Italiener mit dem kunstvoll gezwirbelten Schnauzer, Vittorio Monti, er schreibt Operetten, Ballette, einiges an Kammermusik. Aber heutzutage würde man ihn als One-Hit-Wonder bezeichnen. Tatsächlich ist es lediglich der Csárdás, dieses eine Werk, das Montis Namen im Permafrost der unerbittlichen Geschichte für die Nachwelt konserviert. Den Csárdás arrangiert Monti selbst noch für Mandoline und Klavier, auch für 2 Mandolinen und Gitarre. Den Rest erledigt die Nachwelt. Etliche unterschiedliche Bearbeitungen aller Art tragen diesen Hit um die Welt. Ich habe 6 Versionen ausgewählt. Die eine führt uns direkt ins ungarische Herz, eine andere lässt ein bisschen kubanischen Rum einfließen und eine weitere verlangt ganz spitze Lippen und man glaubt kaum, was man da hört. Dabei wird wieder klar, alles
Interpretationssache.
Interpretationssache.
Interpretationssache. Interpretationssache. Interpretationssache.
Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Shownotes findet ihr wie immer alle Angaben zu den Aufnahmen. Die Nummer 1, der serbische Geiger Nemanja Radulovic, lehrt uns den Čardaš mit all seinen Gegensätzen, seiner tiefen Emotionalität und Virtuosität. Was Radulovic allein aus den ersten Tönen der Klagewelt zaubert, ist nicht von dieser Welt. Das ist, als ob uns jemand etwas bewegend Schicksalhaftes aus seinem tiefsten Seelengrund ins Ohr flüsterte. Dann überkommt es ihn. Der Mann ist eins mit diesem Instrument, das er seit frühestem Kindesalter beherrscht, wie die eigene Stimme, und dessen Technik er unter anderem hier in Saarbrücken an der Musikhochschule verfeinert hat. Es ist quasi ein Wortschwall, den er seiner Geige entlässt. Aber der virtuose Teil kommt ja erst. Nemanja Radulovic beherrscht alle Zaubertricks. Die Mitstreiter, Cimbalom, Klavier und Streichensemble, fliegen mit, auf Schritt und Tritt, treiben den Meistergeiger nach vorne, tragen ihn auf hochvirtuosen Händen und Nemanjas lange Haarpracht weht im Sturm der Töne. Zwei. Jetzt mal ehrlich, habt ihr sowas schon mal gehört? Ein Weltmeister? Tja, worin? Geige? Klarinette? Nee, das hier schlägt dem Fass den Boden aus. Der 1969 in Holland geborene Geert Chartreux hat als vierjähriger Bub schon dem gerne pfeifenden Vater nachgeeifert. Dass er mit seinen gespitzten Lippen 2004, 5 und 8 die Weltmeisterschaften im Kunstpfeifen gewinnen würde, das war sozusagen zwingend. Denn es ist unfassbar, was dieser Künstler uns erleben lässt. Da wird der Čardaš zum Pfeifkonzert und das auf positivste Art und Weise. Kunstpfeifen hat in der Tat eine lange Tradition, war schon im 15., 16. Jahrhundert eine Disziplin der Musik. Aber dann haben die Instrumente den Lippen wohl zu Unrecht den Rang abgelaufen. Geert Chartreux ist der Wahnsinn. Bei einem Live-Open-Air-Konzert mit der Deutschen Radiophilharmonie zeigt er dem später tosenden Publikum, dass er ein absolut pfiffiger Kerl ist. Thank you. Und nun die Nummer 3. Virtuosität des Monticciardos ist das Bestaunenswerte. Ja, aber da gibt es ja auch noch die Welt der Imagination. Wo sehen wir uns? Schafft es die Musik, uns an einen anderen Ort zu locken? Etwa in eine Csárda, eine ungarische Dorfkneipe, wo gerade eine ungarische Kapelle auftritt und ihr virtuoses Wesen treibt? Oder landen wir irgendwo anders, wie bei den Class Brothers? Class Brothers. Kontrabass, Klavier, Schlagzeug. Das Trio lernt 2000 bei einer Kuba-Tournee zwei kubanische Perkussionisten kennen. Eine Begegnung, die ein neues, nun fünfköpfiges Ensemble entstehen lässt. Und mit ihrem gut ausgestatteten Schlagwerk können die Class Brothers und Cuba Percussion aus dem ungarischen Csárdás eine kubanische Angelegenheit machen. Ein Weltmusikmix mit überrumpelndem, vielleicht auch rumpelndem Charakter. Die vierte Version, die zurückführt zu den Wurzeln des Vittorio Monti, der nicht nur das Violinspiel beherrscht, sondern sich in Paris auch einen Namen als Mandolinvirtuose macht. Er gründet um 1905 sogar La Stella, eine Mandolinen- und Gitarrengruppe, mit der er seine neapolitanischen Sehnsüchte in die französische Hauptstadt holt. Und hätten die beiden noch die Möglichkeit gehabt, sich kennenzulernen, ach, was hätten sie parliert. Vittorio Monti und der israelische Mandolinenstar Avi Avital, der sich mit 20 vornimmt, die Mandoline auf internationale Bühnen zu bringen. Das schafft er, holt sich den Feinschliff bei den Besten in Italien und spielt dann in der Carnegie Hall, in der Berliner Philharmonie, sogar in der Halle der verbotenen Stadt in Peking tritt er auf. Vittorio Monti dürfte wohl auf Wolke selig schweben, wenn diese Klänge 120 Jahre später zu ihm gen Himmel steigen. Diese Legierung ist genial. Ein Dreiländereck aus Mandolinen Italien, Akkordeon Frankreich und Csárdás Ungarn. Avi Avital lässt die Finger rund gehen wie ein Zitteraal. Die Mandoline, das verhältnismäßig kleine, bauchige Instrument, hat einen ganz großen Auftritt und lässt den Csárdás sprühen, wie nur ein ungarischer Spitzen-Zimbalom-Spieler die Musik mit seinen Lederklöppeln flimmern lassen könnte. Aber genau damit trifft diese Interpretation von Avi Avital und dem französischen Akkordeonisten Richard Galliano den Kern der Sache. Virtuosenmusik vom Feinsten. Nummer 5. Er hat uns noch gefehlt. Ein gebürtiger Ungar, Der Geiger Josef Lendvoy gewinnt schon mit 7 Jahren den ersten von zahlreichen Violinwettbewerben, die er für sich entscheidet. Nicht nur aufgrund seiner atemberaubenden Fähigkeit, die Saiten zum Glühen zu bringen, sondern vor allem wegen seiner Musikalität. Lendvoy gelingt es, aus einer einfachen Monti-Chardosch-Melodie ein bewegendes Tränenmeer fließen zu lassen, das in das Auffangbecken des glockigen Zimbalums strömt. Nach diesem klagenden Laschu lassen Josef Lendvoy und seine Mannen im zweiten Chardosch-Teil, dem wilden Frisch, die Sau raus. Jetzt sind wir tatsächlich in Ungarn. Dort, wo Vittorio Monti seinen Chardosch in der kleinen Pariser Mansardenwohnung hinträumt, als er im Frühling 1904 hastig die Noten aufs Papier kritzelt. Die Charda, die Dorfschenke bebt, der Duft von einem scharfen Paprikabraten und anschließendem Palinka-Schnaps springt uns in die Nase. Die Kapelle hat sich eingedeckt mit hochprozentiger Laune. Und jetzt noch eine letzte, sechste Version, die ebenfalls das Sagenhafte in den Vordergrund rückt. Rattenfänger gibt es ja nicht nur weltweit auf den gut gepolsterten Sesseln zweifelhafter Macht. Von einem ganz raffinierten Rattenfänger aus Hameln haben uns die Brüder Grimm schon erzählt. Der betört ja alle mit seinem Flötenspiel und alle laufen hinter ihm her. Aber jetzt begegnen wir so einem Rattenfänger aus Cambridge, von dem es sogar eine Aufnahme gibt. Michael Copley heißt der Brite, der gemeinsam mit seinem Akkordeonpartner Dag Ingram fast 50 Jahre lang nicht nur kleine, sondern auch große Kinder in aller Herren Länder in seinen Bann gezogen hat. Michael Copleys Zauberflötenarsenal, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, als ich mal das Glück hatte, mit dem humorvollen Briten ein Konzert für junge Leute auf die Beine zu stellen. Sein Zauberflötenarsenal war so groß, dass man ein wenig Zeit aufbringen musste, wenn man an allen seiner auf einem langen Tisch liegenden Instrumente vorbeiflanieren wollte. Er konnte sie alle spielen und die Kinder haben ihm echt an den Lippen gehangen. Ein Rattenfänger erster Güte. Und im Fall des berühmten Chardosch greift er zum Kleinsten, was zwischen seine Hände passt. Eine Sopranino-Blockflöte. Die ist so klein, dass man nur am zarten Wippen der Finger sieht und natürlich hört, dass da irgendwo zwischen Daumen und kleinem Finger ein Instrument versteckt sein muss. Und nur echte Rattenfänger wie die Cambridge Buskers können dann sowas abfeuern. Sechs Versionen Chardosch von Vittorio Monti. Nochmal zur Erinnerung. Die Nummer 1, Geigenstar Nemanja Radulovic mit einem Sturm der Töne. Musik. Nummer 2. Kaum zu glauben, aber wahr. Der Kunstpfeifer Geert Chartreau und die Deutsche Radiophilharmonie. Die drei kubanischer Chardasch mit den Class Brothers und Cuba Percussion. Und die vierte Variante. Zurück zu den Wurzeln des Mandolinenvirtuosen Monti mit Avi Avital und Richard Galliano. Fünfte Version mit dem Ungar Josef Lendvoy mittendrin im ungarischen Chardasch-Treiben. Dann die Nummer 6. Rattenfängerqualitäten der hochvirtuosen Cambridge Buskers. Schön, dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR Kultur verfolgt. In der ARD Audiothek gibt's auch alle übrigen Folgen, viele Songs und Klassikwerke, die ganz eigene Geschichten erzählen und zum Teil auch virtuos sind. Und falls ihr eine Anregung habt, was ich an dieser Stelle in den Vergleich nehmen könnte, wie immer schreibt an interpretationssache@sr.de. Und jetzt noch wie immer ein Podcast-Tipp. Der dreht sich heute um das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, kurz BRSO. Hinter diesem Namen steckt eines der Spitzenorchester der Welt. Hier treffen rund 100 Musikerinnen und Musiker aufeinander und erarbeiten zusammen mit einer Dirigentin, einem Dirigenten, Woche für Woche ein Konzertprogramm nach dem anderen. Dass es bei so vielen Menschen auf einem Haufen nicht nur beim Musikmachen bleibt, ist klar. Es menschelt sehr im BRSO. Und dieses sehr spannende Orchesterleben hinter der Bühne zeigt euch Podcast-Host und BRSO-Geigerin Anne Schönholz in ihrem Orchester-Podcast. Gibt es eigentlich Orchesterpärchen? Wieso liegt im Geigenkasten der Stargeigerin Anne-Sophie Mutter ein Dackel? Und wie schlimm ist Lampenfieber wirklich? Das erfahrt ihr im Orchesterpodcast des BRSO Schönholz. Jeden Dienstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer am Ende jetzt eine der Versionen ganz. Und die hat mich doch von den Socken gehauen. Dass es überhaupt Menschen bzw. Lippen möglich ist, solch ein schwieriges Stück als höchst gesittetes Pfeifkonzert von sich zu geben. Wow! Der niederländische Kunstpfeifer Geert Chartreau und die Deutsche Radiophilharmonie machen es möglich. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.